Ja, ich möchte euch von Herzen begrüßen im Namen unseres auferstandenen Herrn und mit dem Bibelwort aus 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, zerbrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und liebe Freunde, da steht ein Wort vorweg: wir wissen. Und das ist mein Thema heute Morgen: wissen wir das? Wohin die Reise geht? Und ich möchte sprechen über das Wichtigste im Leben eines Menschen, nämlich Gewissheit der Vergebung. Das ist das Allerwichtigste, nicht wie die Welt heute, Hauptsache gesund oder Erfolg oder dickes Bankkonto oder das, was einem vorgegaukelt wird. Und wir kennen ja diesen berühmten Satz: was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Und der Psalmist sagt: lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und es sagte der Fürst, der Prediger Spurgeon: Leute, die viel über den Tod nachdenken, sind kluge Leute. Er ist die größte Realität. Er ist eine Großmacht. Die Bibel nennt ihn den letzten Feind. Und ich habe das gestern Abend in diesem kleineren Kreis aufgezeigt, wie das erste Buch der Bibel, das Buch der Anfänge, griechisch Genesis genannt, wo alles gut und schön und vollkommen war, und dann bricht diese Großmacht der Sünde herein und dann hört dieses Buch der Anfänge auf mit einem Sarg. Das lesen wir im letzten Vers von 1. Mose Kapitel 50. Da heißt es von Josef: er war 110 Jahre alt, als er starb, und man salbte ihn und legte ihn in einen Sarg in Ägyptenland. Und das ist die Endstation, durch die Macht der Sünde. Und wie ich auch sagte, deine und meine zukünftige Adresse, und von diesem Blickwinkel her das Leben ein riesiger Leichenzug, und über mehrere Stationen geht es zum eigenen Grab. Und ohne Auferstehungshoffnung ist dieser Planet ein riesiges Leichenschauhaus, ein kosmischer Friedhof, angefüllt mit Millionen, mit Hekatomben von Leichen. Und der Tod ist grausam, er ist die große Einbahnstraße, es gibt kein Zurück. Und das letzte Buch der Bibel, und das zeigt auch die Einmaligkeit und ja, diese prophetische Dimension des Wortes Gottes: das letzte Buch der Bibel beginnt mit dem, der den Sarg überwunden hat. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel des Hades und des Todes. Also da sehen wir diese Einheit. Und jetzt kann natürlich gerade die jungen Menschen sagen: nun gut, ihr seid schon älter, für euch ist das vielleicht, ja, jetzt aktueller, aber ein junger Mensch, er verdrängt das und hat dieses Lebensgefühl, und es wird das normalerweise ausgeklammert. Nun, früher sagte man: gestern noch auf stolzen Rossen, heute durch die Brust geschossen. Und heute kann man aktualisiert sagen: gestern noch in schnellen Wagen, morgen in das Grab getragen. Aber liebe Freunde, ich werde das nicht vergessen, wie mir der Hans-Jürgen Eichblatt, er ist jetzt Leiter der Gefährdetenhilfe Hückeswagen. Die machen eine wunderbare Arbeit unter Rauschgesichtigen und vor allen Dingen unter Gefangenen. Und dürfen sehen, wie Menschen, die eigentlich kaputt sind, die von der Welt aufgegeben wurden, sich selber aufgegeben haben, neu werden. Und das immer wieder bewegend, solche Zeugnisse zu hören. Und dieser Hans-Jürgen Eichblatt, der, ich kenne den nur als strahlenden Christen. Er hat so armenische Vorfahren, hat so einen Schnauz und immer nur strahlend. Und da erzählte er mir, als er 19 Jahre alt war, hörte er Barzani predigen in Hückeswagen, glaube ich war es. Und er war von der Botschaft getroffen, überlegte, ob er den Schritt zu Jesus tun soll. Und als er da noch zögert, nimmt ihn seine 16-jährige Freundin, zupft ihn am Arm und sagt, lass uns gehen. Lass uns das Leben genießen, wir sind noch so jung. Und da gehen die Arm in Arm hinaus und gehen da ein paar hundert Meter. Und er sagt, auf einmal gab es einen schrecklichen Ruck. Da war ein besoffener Mercedes-Fahrer diese Straße hochgefahren. Seine Freundin wurde aus seinen Arm rausgerissen. Er sieht im Scheinwerferkegel, wie sie ein Salto dreht, auf den Kopf landet, tot. Und da sagt die, unübertrieben, ungefähr eine Minute vorher, lass uns gehen, lass uns das Leben genießen, wir sind noch so jung, und liegt die tot auf der Straße. Barzani hatte die schlimmste Nacht seines Lebens, der Vater, immer noch Atheist, der hat dann seine ganze Aufbäumung und Rebellion über ihn ausgegossen, wo ist jetzt euer lieber Gott? Und dann sagte mir der Hans-Jürgen, dann ging es die nächsten 10 Jahre mit mir nur noch bergab. Und hätte ich nicht mit 29 die Kurve bekommen, mich für Jesus entschieden, wäre es endgültig vorbei gewesen. Und weil er seinen Glauben ernst genommen hat, brauchte er dann Wochen, Monate und Jahre, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die in dieser Zeit angerichtet hat. Der war in allen möglichen Dingen verstrickt, würde man nicht für möglich halten. Das Konto seiner Großmutter geplündert, um an Geld heranzukommen und so weiter. Und was hat Gott aus diesen Menschen getan? Also diese Frage muss geklärt werden, wohin geht die Reise? Es kann in unserer schnelllebigen Zeit, ich möchte auch jetzt nicht unnötig Druck machen, aber es kann niemand garantieren, dass er morgen noch unter den Lebenden ist. Und es geht mir hier nicht um Heilssicherheit, es geht mir um Heilsgewissheit. Römer 8, 16, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Haben wir diese Gewissheit? Und das habe ich schon auch beobachtet, wenn Leute dann eigene Wege gehen, sich als junge Menschen für den Herrn entschieden haben und dann von Jesus weggehen, die haben nicht mehr das Zeugnis, dass sie Gottes Kinder sind. Wir kamen, meine Frau und ich, von einem Wochenende, ein Einsatz in Nordhorn, mehr im Norden Deutschlands, zurück. Und da klingelt das Telefon um nach Mitternacht, kurz vor 1 Uhr. Meine Frau nimmt den Hörer ab, ich höre sie aufschreien. Was war passiert? Mein Jüngster mit Kindern von anderen Leuten aus frommen Elternhaus in einer Wohngemeinschaft in Gießen. Und sein bester Freund war da ein gewisser Gustav, Kind von russlanddeutschen Ehepaaren, eines von 14 Kindern. Und der Gustav, der war seinem Bruder helfen gefahren in der Nähe dort, wo ich wohne, und dann fuhr er zurück. Und da kam ihm ein betrunkener Golffahrer entgegen und mit 28 Jahren, glaube ich, Gustav tot. Wir standen dann an den Gräbern und es hat ihn beerdigt, sein Bruder. Sein Bruder Walter, der immer treu mit dem Herrn gegangen ist. Und dieser Gustav hat sich als Kind für Jesus entschieden, hat sich taufen lassen, aber wie das heute so üblich ist, ging er dann eigene Wege und hat sich anderen Strömungen geöffnet, nahm dann auch Haschisch und dann sagte er, wenn sein Bruder oder andere ihn wegen des Evangeliums ansprachen, ja, du siehst das so, aber man kann das auch so sehen. Und an dem Tag, an dem von dem niemand wusste, dass er der letzte Tag im Leben von dem Gustav sein wird, hat sein Bruder Walter mit ihm über Heilsgewissheit gesprochen. Und dann sagte er, der Gustav hat nicht widersprochen. Er war sehr nachdenklich. Man kann nur hoffen, dass er beim Herrn ist. Ich weiß es natürlich nicht. Und mein Jüngster hat geheult wie ein Schlosshund. Und gerade im Anblick all dieser Vergänglichkeiten, nichts ist wichtiger als diese Frage, wohin geht die Reise? Und ich möchte dieses Thema Heilsgewissheit aufgreifen anhand der letzten Worte Jesu vom Kreuz. Und als ich jung im Glauben war, las ich einen Artikel, ich war damals noch in Wien, und da stand in dieser Illustrierten von einem deutschen Theologen geschrieben, einer der vielen Widersprüche in der Bibel sind die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Und ich gehöre zu denen, die glauben, dass die Widersprüche nicht in der Bibel, sondern in den Herzen der Menschen sind. Und da habe ich mir diese letzten Worte Jesu vom Kreuz angeschaut, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und da kam ich zu zwei Folgerungen. Erstens, es ist kein Widerspruch. Zweitens, es enthält eine Botschaft. Es werden diese letzten Worte Jesu bewusst herausgegriffen von den Evangelisten. Und lasst mich das nochmals erwähnen. Ich habe es am Freitagabend gesagt, warum wir die vier Evangelien haben. Und ich wiederhole mich da gerne. Und das ist für mich immer eine Bereicherung, einfach zu sehen die Weisheit Gottes. Und wie ich schon sagte, diese vier Evangelien sind die vier Naturen Jesu. Matthäus schildert uns den König, geschrieben für die Juden. Die Juden erwarteten den Messias. Der Messias war der König. Ein König kommt. Markus schildert Jesus als Knecht, als Diener für die Römer. Lukas schildert Jesus als den vollkommenen Menschen für die Griechen und Johannes als Gott von der unsichtbaren Welt. Und wie ich schon sagte, es gibt keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schönheit, in einer Einmaligkeit, in einer Schlichtheit gezeichnet, harmonisiert, dargestellt. Es ist genial. Und Matthäus, also diese typische Königsstruktur, und deswegen Matthäus 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Und da haben wir dieses Thema, und er beginnt mit dem Stammbaum Jesu, jeder König hat ein Geschlechtsregister. Wir lesen nichts davon bei Markus, ein Knecht, uninteressant, woher er ist. Ein Knecht hat nichts zu sagen, wir haben nur vier Gleichnisse bei Markus, nur eine längere Rede, die Wiederkunftsrede, das war's. Die großen Reden Jesu, wie ich ja am Freitagabend ausgeführt habe, sind bei Matthäus. Und da kommt ja diese ganze Karawane, die Weisen aus dem Morgenlande, und sie bringen drei Geschenke, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und das symbolisiert den Gesalbten. Griechisch Christos, Hebräisch Ha-Mashiach, der Messias. Gesalbt wurden Könige, Priester und Propheten. Gold der König, Weihrauch der Priester, Myrrhe, Bitternis der Prophet. Das Amt des Propheten war ein undankbares Amt. Er musste dem Volk die Wahrheit sagen und die Wahrheit, die war nie sehr beliebt. Auch als Kinder Gottes ist es oft schwer, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Matthäus 3, der Herold des Königs, Johannes der Täufer, das war früher so, wenn der König kam oder der Fürst, da hat man die Stadt geschmückt. Und jetzt kommt der Herold des Königs, tut Buße, das Himmelreich ist nahe. Und das, womit wir uns geistlich schmücken können, ist Buße. Und Christen sind gewöhnlich dann, oder Menschen, sagen wir generell, am schönsten, wenn sie Buße tun. Nicht, wenn sie sich verteidigen, die anderen anschwärzen, das fällt uns ja nicht schwer. Sondern wenn Menschen Buße tun, da sagt die Bibel, ist Freude im Himmel. Und das ist jetzt vielleicht der geistlich wichtigste seelsorgerliche Aspekt. Wenn wir wüssten, der König kommt, wenn wir wüssten, es wäre morgen vorbei, was muss ich in Ordnung bringen? Was ist nicht bereinigt? Wo weiß ich ganz genau, hier schleppe ich eine Altlast mit mir herum? Uns erzählte unser Prediger, es war auch mit seiner Verwandtschaft, gläubige Geschwister, aber sie hatten sich wegen Erbfragen, wegen der Erbschaft zerstritten. Und am Sterbelager hat dann diese eine Frau die Versöhnung mit ihrer Schwester gesucht. Und da sagt man einerseits wunderbar, Halleluja, sie hat es noch in Ordnung gebracht, aber andererseits, warum musste man bis zum Sterbelager warten? Und eigentlich dann schon als Kind Gottes, aber diese Dinge eben nicht bereinigt, mit weniger Segen, mit weniger Frucht dahin leben. Das ist die wichtigste Frage. Wenn ich wüsste, ich muss heute oder morgen abtreten, was ist in Ordnung zu bringen? Tut Buße, der König kommt. Und dann haben wir ja gesagt, die Königsproklamation ist die Bergpredigt. Wir haben 10 Himmelreichsgleichnisse und davon 8 nur bei Matthäus. Der König hat Schätze. Das 10. Himmelreichsgleichnis sind die 10 Jungfrauen. Da wird die Zahl 10 nochmal besonders hervorgehoben. Matthäus 25, seine Wiederkunftsrede. Und Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden. Der König steht nur bei Matthäus. Und kein Vers von seiner Himmelfahrt. Warum? Er wird als König hier auf Erden sichtbar, von Jerusalem aus herrschen. Aber jetzt zu diesen letzten Worten Jesu vom Kreuz. Diese 4 Evangelien, also es sind die 4 Naturen, Matthäus der König, Markus Knecht, Lukas der Mensch und Johannes Gott. Bei Johannes diese Ich-Bin-Worte. Ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, die göttliche Natur. Und diese 4 Evangelien aber sind auch die 4 Opfer. Matthäus ist das Sündopfer, Markus das Schuldopfer, Lukas das Friedensopfer und Johannes das Brandopfer. Und je nachdem haben wir jetzt deswegen in göttlicher Weisheit die letzten Worte Jesu herausgegriffen. Man hat das Sünd- und das Schuldopfer außerhalb des Lagers verbrannt. Der Herr weiß sich als der Verworfene. Und deswegen berichten sowohl Matthäus wie Markus als Ruf Jesu, Eli, Eli, lama sabachthani, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es, er schrie abermals laut und verschied. Der Inhalt des zweiten Schreis Jesu, den lesen wir bei Lukas. Lukas, das Friedensopfer. Beim Friedensopfer war die Gemeinschaft hergestellt. Man hat Teile des Friedensopfers verzehrt und Essen ist immer ein Bild für Gemeinschaft. Und wir lesen, wie Jesus mit lauter Stimme rief, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Also vorher dieser Bruch, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann die Verbindung ist wiederhergestellt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und Johannes, das Brandopfer, er berichtet uns nicht, was Jesus laut gerufen hat. Denn Johannes war der einzige Jünger, der unter dem Kreuz stand. Er berichtet uns, was Jesus gesagt hat. Womöglich schon mit einer, ja eigentlich sterbenden Stimme. Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Im Griechischen das Wort Tetelestai, das müssen wir doch noch aufgreifen. Also ich wiederhole, ich fasse nochmal zusammen, Matthäus und Markus berichten uns den ersten lauten Ruf Jesu, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir wissen ja, wie Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde. Und Sünde heißt ja im Deutschen von seiner Wurzel her Trennung. Und das war für unseren Herrn das Schlimmste. Er musste den Preis der Sünde bezahlen und auch die Trennung. Und er, der nichts tun konnte, was er nicht den Vater tun sieht, der diese völlige Harmonie und Einheit hatte, er musste diese Trennung auf sich nehmen. Und das hat Luther mit der ihm eigenen deutlichen Sprache so brillant, so gut formuliert, mit 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, dass er sagte, Jesus Christus, du bist meine Sünde. Jesus Christus, ich bin deine Gerechtigkeit. Das ist genau dieser Rollentausch. So wie wenn einer dasteht mit einem völlig besudelten Kleid und am Kreuz von Golgatha nimmt dir Gott dieses Kleid ab, er hat es auf Christus gelegt, er wurde zu deiner Schuld und du darfst das helle, unbefleckte, reine Kleid Jesu Christi anziehen. Das ist der Rollentausch am Kreuz. Am Kreuz von Golgatha hat sich Gott mit dieser Menschheit gleichgestellt. Und das ist das Ärgernis des Kreuzes, denn man will nicht wahrhaben, dass man so aussieht, dass man die Hinrichtung verdient hat. Wir haben ja diesen Humanismus und der Mensch ist ja gut und edel. Und das ist die Illusion. Als ich in China war, da lernten wir einen Chinesen kennen, der hat in Tübingen Theologie studiert und er konnte deswegen fließend Deutsch. Und er war erst in der offiziell anerkannten Staatskirche Chinas, der Drei-Selbst-Bewegung, und durch das Lesen der Bibel kam er drauf, die Hauskreise sind dem biblischen Vorbild viel näher als die offizielle Kirche. Und dann hat er die Seiten gewechselt, er ging in die Hauskreise, von der man schätzt, dass es bis 60 und 80 Millionen sind, die dazu gehören. Man weiß es ja nicht genau. Und da hat er etwas gesagt, das werde ich nicht vergessen. Er sagte, zwei Dinge durfte man in der offiziellen Kirche, darüber durfte man nicht predigen. Und zwar die Wiederkunft Jesu und die Verderbtheit des Menschen. Das ist die sozialistische, die humanistische Illusion. Wir sind nicht so schlecht und wir können diese Welt verbessern. Ja, das konnte man vielleicht vor 100 Jahren noch glauben, wie man das heute noch glauben kann, nach all dem, was das 20. Jahrhundert an Blutspur hinterlassen hat, das ist mir ein Rätsel. Aber die Bibel spricht von dem Geheimnis der Bosheit. Es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Und es ist nichts offenbarer als die Bosheit des Menschen. Man braucht ja nur die Zeitung aufschlagen, die ganzen Korruptionsaffären. Jetzt wäre ich fast wieder zu schnell. Und trotzdem ist es dem Menschen verborgen. Ja, wir haben doch den guten Kern. Es ist unheimlich. Es lässt sich rational nicht erklären. Hier ist eine Macht, die Menschen verblendet. Also Matthäus und Markus, der erste Schrei, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lukas, das Friedensopfer, die Verbindung wird wiederhergestellt. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und dann, nach meiner Erkenntnis, nachdem er das laut gerufen hatte, sagte er mit normaler, womöglich schon brechender oder sterbender Stimme dieses letzte Wort im Griechischen, tetelestai, es wird übersetzt, es ist vollbracht. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Wenn man zur Zeit der römischen Cäsaren im Gefängnis war, da hat man an die Gefängnistür genagelt einen Schuldbrief, da stand drauf, warum man vor Cäsar schuldig war. Wegen Diebstahls, wegen was immer. Und wenn man diese Schuld bezahlt hatte oder beglichen hatte oder abgesessen hatte, dann wurde dieser Schuldbrief durchgestrichen und ein Wort darüber geschrieben, Tetelestai, bezahlt, getilgt, erledigt. Und man hat in Ägypten ein Anwaltsbüro ausgegraben aus der antiken Zeit, und da merkte man, dieser Ausdruck, Tetelestai, dieses letzte Wort Jesu vom Kreuz, es ist vollbracht, das war ein damaliger Standardbegriff für eine erledigte Sache, wenn da irgendeine eine Streiterei oder ein Anwaltsakte erledigt war, kam sozusagen dieser Papyrusstempel darüber, Tetelestai. Die Sache ist getan. Und das ist jetzt das Wichtigste, liebe Freunde. Weiß ich, dass über meinem Leben steht, bezahlt. Durch das Blut Jesu. Und Paulus greift diesen Gedanken des Schuldbriefes auf und sagt im Kolosserbrief, er hat ihn, den Schuldbrief, der durch die Satzungen wider uns stand, aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Weiß ich, dass meine Schuld dort getilgt wurde? Er sagt nicht an die Kirchentür geheftet, er sagt ans Kreuz geheftet. Es ist gut, dass man in die Gemeinde kommt. Aber das muss nicht retten. Ich habe als ehemaliger Atheist anderen erzählt, wie ich vom Atheisten zum Christen geworden war und hatte mich betrogen, war nicht Kind Gottes, war Mitläufer. Er hat ihn aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Und liebe Freunde, dieses Bild des Schuldbriefes, es ist jeder Mensch vor Gott offenbar. Es ist, wie Wilhelm Busch sagte, es gibt kein Privatleben. Es ist alles registriert. Das muss ich mir selber sagen. Was immer du tust, was immer du denkst, auch wenn uns heute oft dank Internet nur ein Mausklick von unglaublichen Abgründen trennt, es ist alles registriert. Bei dem einen steht mehr auf dem Schuldbrief, auf den anderen weniger. Ohne Schuld ist keiner. Und um das zu illustrieren, möchte ich das erläutern anhand dessen, was in der DDR passiert ist. Die Stasi, der Staatssicherheitsdienst, hat ja ein neurotisches Sicherheitsbedürfnis. Und da haben die Berge und Hunderte von Akten angelegt. Und weil ich Österreicher bin, konnte ich vor der Wende viel leichter in die damalige DDR einreisen, und meine besten Freunde sind immer noch ehemalige DDR-Bürger. Und dann haben die mir berichtet, wie sie da Einblick genommen haben in ihre Akten, und da waren es zwei Dinge, die haben sie geschlaucht. Erstens, was die Stasi alles wusste, und zweitens, wer alle ein Verräter war. Naja, das wollen wir jetzt nicht von oben herab sagen. Ich weiß ja nicht, wie wir reagiert hätten, wären wir in einer ähnlichen Situation gewesen. Aber das ist nur ein Bild im Sichtbaren für das Unsichtbare. Es ist alles registriert, es gibt kein Privatleben. Und jetzt steht im Römerbrief, der Tag, an dem Gott das Verborgene des Menschen richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Der Tag, an dem alles ans Licht kommt. Liebe Freunde, da gibt es nichts Wichtigeres, als dass ich weiß, mein Schuldbrief ist zerrissen, ist getilgt worden am Kreuz von Golgatha. Und wie kommt es dazu? Wenn ich weit wegbleibe vom Kreuz, das heißt, mich vor Gott nicht als Sünder erkenne und bekenne, wie es heute immer mehr der Fall ist. Wir lesen im Buch der Offenbarung, da steht viermal, und sie taten doch nicht Buße. Und wir haben uns zahllose Mechanismen entwickelt, um uns irgendwie rechtfertigen zu können, und wissen nicht, dass wir uns gerade dadurch von Gott entfernen. Wenn ich weit wegbleibe vom Kreuz, da sehe ich nur, wie jemand ein schreckliches Ende hat. Ich höre diesen Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es steht da als Torheit, als Fragezeichen, und viele, viele haben diesen Ruf Jesu aufgegriffen um uns zu erklären, er ist doch an seiner eigenen Mission gescheitert. Es gibt keinen Sinn. Moslems fragen uns und andere, warum musste Jesus sterben? Was soll das? Und es erinnert an dieses Pauluswort, das sind ja gewaltige Sätze. Wir predigen Christus als göttliche Kraft und als göttliche Weisheit. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Christus als göttliche Kraft und als göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Das sind Sätze, die gibt es in keinem anderen frommen Buch der Weltliteratur, wo von göttlicher Schwachheit und göttlicher Torheit die Rede ist. Wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, mich vor Gott als Sünder zu erkennen und bekennen, und die Voraussetzung, Gott kennenzulernen, ist, du musst wahrhaftig sein. Das ist die einzige Voraussetzung. Ich las das Zeugnis von einer jungen Frau, die war ganz stark im Okkultismus, in der Esoterik, im New Age verwickelt. Sie bezeichnete sich als eine Mondin. Früher hätte man gesagt Hexe. Und sie merkte dann, so sehr es zu Beginn wie eine Droge faszinierend schien, da kommt sie in Dinge hinein. Sie suchte dann Hilfe und dann sagte ihr eine ehemalige Esoterikerin, eine Wahrsagerin, dir kann nur Jesus helfen. Ja, wie komme ich zu ihm? Ja, du kannst so wie du bist mit ihm reden. Was, sagte sie? Kein Ritual, kein Zeremoniell, das kannte sie von ihrer Esoterik her. Ja, du darfst so kommen, wie du bist. Wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, da vernehme ich eine andere Stimme. Nicht laut. Da vernehme ich dieses, es ist vollbracht, dieses Tetelestai, bezahlt, getilgt, erledigt. Und dann darf ich erkennen, ja, das, was aus Distanz aussieht wie eine Niederlage, wie eine Katastrophe, ist ja in Wirklichkeit der allergrößte Sieg. Hier hat der ewige Gott in Raum und Zeit alle Schuld getilgt. Selig der Mensch, der weiß, dass über seinem Leben steht, Tetelestai, bezahlt, getilgt, erledigt. Aber es kostet den Preis des Kreuzes. Wir kennen ja alle diese Geschichte von den beiden Schächern, die mit Jesus gekreuzigt werden. Zu Beginn haben beide gespottet. Das lesen wir bei Matthäus und Markus. Aber den einen muss dann gedämmert haben, ich kann hier noch den starken Mann spielen, aber in ein paar Stunden ist es vorbei. Was ist dann? Und dann bekommt er Furcht vor Gott und dann sagt er, fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du in gleicher Verdammnis bist? Er bekommt Furcht vor Gott, er erkennt, dass er verdammt ist. Das war mein Problem, ich war in meinen Augen in Ordnung. Und dann sagt er den entscheidenden Satz, wir aber empfangen, was unser Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und mit diesem, wir empfangen, was unser Taten wert sind, wisst ihr, was das bedeutet, liebe Freunde? Er bejaht das Kreuz. Er sagt ja zu dem Urteil Gottes, ich bin schuldig. Ich habe die Hinrichtung verdient. Gott ist der Gerechte, ich bin der Ungerechte. Sofort ist die Antwort Jesu da. Heute bist du mit mir im Paradiese. Der Mann hatte Heilsgewissheit. Es kostet den Preis des Kreuzes. Ich werde das nicht vergessen. Ich kam ja durch Operation Mobilisation zum Glauben. Und die katholische Kirche hat ja bei der Gegenreformation unter anderem auch verkündigt, verflucht ist, wer da sagt, er sei sich seines Heils gewiss. Es ist eines der antichristlichsten Sätze überhaupt. Rom hat nie widerrufen, Rom kann nicht widerrufen, weil es ist ja unfehlbar. Und er erzählte mir, dieser Katholik, der seinen Glauben wirklich ernst genommen hat, dieser Günther, als er diese jungen Leute von Operation Mobilisation sah, da sah er, die sind erlöst. Die haben das, was ich versuche, irgendwie mit guten Werken zu erreichen. Und das hat ihn so angesprochen, dass er sich hingekniet hat. Und da sagte etwas, das werde ich nicht vergessen. Da habe ich mich hingekniet und habe zu Gott gesagt, Gott, Vater, ich stehe jetzt nicht von meinen Knien auf, bevor ich nicht weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Und dann sagt er mir, als ich mich von meinen Knien erhob, wusste ich, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Er hat es ernst genommen und Gott hat sein Herz gesehen und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und lasst mich mit zwei Dingen abschließen. Das eine ist für mich ein schöner, um nicht zu sagen wunderbarer Gedanke. Wenn die Priester und der Hohepriester in der Stiftshütte und dann später im Tempel Dienst taten, konnten die sich nicht setzen. Sie mussten stehen. Es gab keine Möglichkeit, sich da im Tempel hinzusetzen. Da war der Schaubrottisch, da war der Räuchaltar, da war der Leuchter. Ja, hinter dem Vorhang, da war die Bundeslade, aber das war ja die Gegenwart Gottes. Das war ja undenkbar. Da durfte ja nur der Hohepriester einmal am höchsten Feiertag der Juden hinter diesen Vorhang mit dem Blut von geschlachteten Tieren. Dieser Yom Kippur, der höchste Feiertag. Und damit war angedeutet, das Werk ist nicht vollbracht. Das Werk ist nicht vollendet. Schaut, es ist ja so einleuchtend, solange ich ihr stehe, ich würde fast sagen, ihr Ärmsten, solange ist mein Teil nicht vorbei. Wenn ich mich setze, ist es abgeschlossen. Und diesen Gedanken greift der Schreiber des Hebräerbriefes auf, in Hebräer 10, Vers 11, und sagt, ein jeglicher Priester ist eingesetzt. Luther übersetzt, eingesetzt, wörtlich steht, histamai. Ein jeglicher Priester steht, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmermehr können die Sünden wegnehmen. Seht ihr den Zusammenhang? Er steht, gleiche Opfer, Wiederholung, Sünden können nicht ausgetilgt werden, keine Gewissheit. Es ist nicht vollendet. Und jetzt in Vers 12 geht er über zu unserem Herrn. Dieser aber, also Jesus von Nazareth, hat ein Opfer für die Sünden geopfert, sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Unser Hohepriester sitzt, es ist vollbracht und deswegen darf ich wissen, dass ich Vergebung meiner Schuld habe, weil ein anderer alles bezahlt hat. Nicht, weil hier irgendein Verdienst wäre von eigener Seite. Wir haben einen sitzenden Hohepriester und den gleichen Gedanken haben wir in Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Ich lese den zweiten Teil vor. Er hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Unser Hohepriester sitzt, bezahlt, getilgt, erledigt. Nichts Wichtigeres und Einmaligeres als das zu wissen, wie der Liederdichter sagt, bis zum Sterben kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Und da gehört alle Ehre nicht einem Menschen, sondern allein dem lebendigen Gott. Und ich schließe ab mit etwas, das man mir in Brasilien erzählt hat, in Rio de Janeiro, eine Stadt, die bekannt, berühmt war für ihre Gewalttätigkeit. Sie war in der Verbrechensstatistik eigentlich an erster Stelle. Jetzt hat sie Johannesburg überholt. An dem Tag, an dem ich da ausflog, glaube ich, wurden wieder 29 Menschen getötet. Ein Menschenleben ist nicht viel wert. Frauen werden oft überfallen, vergewaltigt und so weiter. Und da erzählte mir ein Missionar von einem gewissen Alexandre. Das ist portugiesisch für Alexander, russisch Sascha. Portugiesisch Alexandre. Und er war so eine Bilderbuchbekehrung. Der hat sich für den Herrn entschieden und ging so wunderbar mit ihm voran. Und schon nach einem Jahr leitete er einen Bibelkreis. Und dieser Alexandre hatte eine Freundin. Und der hat er dann von Jesus erzählt. Und da war die gar nicht so glücklich. Ja, ich glaube ja auch an Jesus, ich bin ja auch Christ, würde in Brasilien nach außen hin ein sehr religiöses Land, wahrscheinlich noch jeder sagen. Und ihrem Freund zuliebe kam sie dann in die Gemeinde Und wenn ich mich richtig entsinne, hat sie dann auch im Chor mitgesungen. Und man kann sich ja so anpassen. Und in Brasilien, da gibt es keinen Buffer, keine Studentenförderung. Die arbeiten untertags und am Abend belegen sie ihre Kurse. Und sie hatte auch einen Kurs belegt. Und als sie eines Abends von so einem Kurs wieder nach Hause geht, wird sie überfallen. Sie hat auf einmal eine Pistole an ihrer Schläfe, eine Hand greift nach ihrer Bluse und sie erkennt, es ist ihre letzte Stunde. Und da kommt eine schreckliche Furcht Gottes über sie und sie erkennt, sie ist verloren. Und da beginnt sie laut zu beten. Und zwar nicht, dass sie jetzt von diesem Überfall frei wird, sondern laut Jesus ihre Schuld und Sünde zu bekennen. Diese Schuld, die in Anblick der Ewigkeit bleischwer auf sie zurückfiel. Und es gibt nichts Schlimmeres, als vor Gott anzutreten mit unvergebener Schuld. Das ist die größte Katastrophe im Leben eines Menschen. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und sie begann laut zu beten, Jesus ihre Schuld zu bekennen, denn das hatte sie mitbekommen in der Gemeinde, dass wenn man seine Sünden bekennt, dass das Blut Jesu reinigt von aller Schuld. Mit diesem einen Ziel, wenn sie jetzt getötet wird, Vergebung ihrer Schuld hat und mit Gott versöhnt ist. Und als sie ihre Augen auftat, war niemand mehr da. Und jetzt singt sie im Chor und weiß, dass sie mit Gott versöhnt ist, dass ihre Sündenschuld getilgt ist.